Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Magisches Denken, das hat es immer schon gegeben. Außerhalb des offiziellen Glaubens, aber auch als Teil der christlichen Religion. Magisches Denken oder, wie es etwas abfällig heißt, Aberglaube, gehört zu unserem kulturellen Erbe. Oder auch zu unserem mentalen Rucksack, so nennt es der Historiker und Journalist Tilman Bendikowski. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Himmel hilf«, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen, Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Herr Bendikowski, in unserem mentalen Rucksack steckt also jede Menge Aberglaube?
Da sind viele Dinge drin, was uns über Generationen, häufig über Jahrzehnte, Jahrhunderte prägt. In diesem Fall ist da unser sogenannter Aberglauben drin. Das heißt, unsere magische Vergangenheit, oft jahrhundertealte Erfahrung, mit dem Leben umzugehen oder, wenn Sie so wollen, mit dem Schicksal. Und das ist das, was wir magisches Denken, magische Rituale nennen. Und das tragen wir noch mit uns herum. Und ich plädiere eben dafür, dass wir nochmal diesen Rucksack absetzen, ihn aufmachen und mal reinschauen, was das heute noch mit uns zu tun hat.
Was ist denn der Antrieb für ein solches magisches Denken? Also was bewegt Menschen dazu, etwa ein Amulett oder einen Glücksbringer zu tragen, ob nun mit christlicher oder anderer Symbolik oder auch auf bestimmte Rituale und Beschwörungsformen zu vertrauen?
In dem Buch habe ich mich im ersten Kapitel mit der Angst beschäftigt, weil ich sie für grundlegend halte für alles, was wir als magisches Denken bezeichnen. Die Angst ist der Urgrund, die Suche nach Sicherungstechniken, mit dem Leben zurechtzukommen, mit der Not zurechtzukommen. Nicht nur lehrt die Not ja bekanntlich beten, sondern sie lehrt auch Aberglauben. Ein Amulett ist schnell berührt, ein magisches Zeichen schnell gezeichnet. Und das alles half den Menschen über Jahrhunderte in der Not und wenn die Angst kam.
Das erleben wir ja auch heute, dass viele Menschen erschüttert sind oder Angst haben, weil wir durch die Nachrichten von Kriegen erfahren, von Terroranschlägen, wegen der Pandemie, wegen des Klimawandels. Bringt all das eine Renaissance magischen Denkens mit sich?
Ja, das kann man deutlich so erkennen. Also ich habe das über die Geschichte seit dem Mittelalter jetzt verfolgt und wir können feststellen, dass Krisenzeiten immer magische Zeiten sind. Sei es nun die Reformationszeit, sei es der Dreißigjährige Krieg, die kleine Eiszeit oder sogar auch das Ende der Weimarer Republik, wo das magische Konjunktur hatte. Gesellschaftliche Krisenzeiten sind magische Zeiten, deshalb auch im Moment die große Nachfrage in unserer Zeit.
Gibt es eine Art Konkurrenz zwischen Glauben und Aberglauben?
Traditionell gibt es tatsächlich eine uralte Konkurrenz zwischen der etablierten Kirche und dem sogenannten Volksaberglauben. Nicht, das sind unterschiedliche spirituelle Angebote. Da musste die Kirche darauf drängen, dass die Glaubensinhalte möglichst unverfälscht blieben. Aber es gab auch, das ist ziemlich unbekannt, eine ökonomische Konkurrenz. Also wenn Sie im Mittelalter, in der frühen Neuzeit einen Pfarrer bemühten, wenn der Regen ausblieb bei Krankheit oder wenn eine Viehseuche drohte, dann kostete das eben auch Geld. Genauso wie die weise Frau aus dem Nachbardorf oder der Zauberer oder der Astrologe, die Wahrsagerin. Und die Kirche sah mit großem Schrecken, dass auf dem Markt der magischen Möglichkeiten eben andere Anbieter auch ihre ökonomischen Geschäfte machen. Also es war auch viel vom Hexenlohn die Rede. Also wenn jemand für eine Zauberin oder für eine weise Frau Geld bezahlte, damit sie eine Viehseuche verhinderte oder eine Krankheit heilte.
Und wenn es da also eine Konkurrenz gab auf diesem Markt der spirituellen Angebote, heißt das, dass die Kirche dann auch magischer werden musste, um ja attraktiv zu bleiben und auch anschlussfähig für den Volksglauben?
Also die mittelalterliche Kirche war ohnehin ein magisches Angebot. Also der Priester in vorreformatorischer Zeit galt ja den meisten Menschen als Zauberer. Und wenn ein Sturm drohte, wenn das Unwetter nahte, dann achtete man darauf, dass der Priester nicht das Dorf verließ. Ja, also da war viel Zauberei und Magie drin. Luther und die Reformatoren haben ja diesen finsteren Aberglauben der römischen Kirche hinausgejagt, diesen ganzen abergläubischen Hokuspokus, um es mit den Reformatoren zu sagen. In der Alltagsgeschichte zeigt sich, dass viele Protestanten, auch nach der Reformation, dann immer gerne in Notzeiten einen katholischen Pfarrer aufsuchten oder auch katholisches Weihwasser nutzten, um in der Stunde der Not sich in Sicherheit zu wiegen. Also das Grundbedürfnis nach etwas außerhalb der Kirche, das blieb auch nach der Reformation bestehen und das gibt es ganz sicher auch heute noch. Und in Zeiten, wo die Kirchen sich leeren, sehen wir auch eine wachsende Nachfrage nach esoterischen, nach alternativen Angeboten.
Sie sagten, der Protestantismus hat den Aberglauben verurteilt, aber auch die katholische Kirche selbst hat das ja getan, wollte sich davon abgrenzen und hatte auf der anderen Seite nun selber magische Elemente. Ich denke da zum Beispiel an die Reliquienverehrung oder auch den Glauben an Wunder in der katholischen Kirche. Wie passt das zusammen?
Naja, es ist eine Frage der Perspektive, ob wir jetzt die Reliquienverehrung als Hokuspokus bezeichnen oder ist das quasi glaubensimmanent. Aber gleichwohl musste die Kirche natürlich bemüht sein, also die römisch-katholische Kirche, den Wesenskern der eigenen Magie auch reinzuhalten. Also wenn es zu weit ging, also wenn über Feuer gesprungen wurde, wenn heilige Gegenstände missbraucht wurden für nichtkirchliche Zwecke, denken Sie an den Hostienfrevel, dann musste auch die römische Kirche einschreiten und sagen, so Leute, das geht uns deutlich zu weit. Wir haben hier ein gutes Paket an spirituellem Angebot. Alles darüber hinaus gefährdet unsere Lehre und ist damit Irrglauben und des Teufels.
Sprechen wir über das Hier und Jetzt. Also was charakterisiert denn magisches Denken heute? Ist das nicht eine sehr individuelle Angelegenheit geworden? Also jeder und jede sucht sich auf dem Markt der spirituellen Angebote das für sich Passende aus.
Das war immer schon, dass das magische Denken, dieser Aberglaube, bestach immer dadurch, dass sie das selber machen konnten. Ich konnte selber magische Zeichen entwerfen, sie anwenden. Wenn sie funktionierten, hatte ich recht. Ich brauchte für den Aberglauben nie eine verfasste Kirche, keinen Priester, keinen Katechismus, keinen Kirchenvorstand. Das ist immer ein großer Reiz gewesen. Heute ist so, dass wir eigentlich alles wieder da haben, was wir seit Jahrhunderten beobachten. Also sei es die Astrologie, die Handaufleger, Zauberer, Hexen und auch der Teufel scheint wieder da zu sein, wenn er denn jemals wirklich weg war. Das wissen wir natürlich nicht. Sagen, heute sind alle klassischen Zutaten des Aberglaubens wieder präsent. Da bin ich wieder beim mentalen Rucksack. Wenn wir da reinschauen, sehen wir entweder mit Freude oder mit Schrecken, dass die allermeisten Bestandteile unseres jahrhundertealten Aberglaubens heute noch präsent sind, vielleicht in verwandelter Form. Das ist auch viel globalisierter geworden. Es gibt auch fernöstliche Versatzstücke unseres Aberglaubens. Aber da ist sehr vieles in diesem Rucksack und das ist heute wieder präsent.
Und daran stört sich auch keiner mehr. Also das ist einfach Privatsache. Jeder kann den Glauben oder auch Aberglauben haben, den er haben möchte.
Ja, das ist natürlich ein kultureller Fortschritt, den wir errungen haben. Jeder soll nach seiner Fasson abergläubisch sein, bitteschön, gar keine Frage. Aber das hat natürlich Grenzen. Wir haben jetzt erste Erhebungen nach der Corona-Zeit, in der sich, das sehen wir sehr deutlich, dass das esoterische Milieu sich politisch radikalisiert hat, haben wir die Erfahrung gemacht, dass das abergläubische Milieu und auch das rechtsextremistische Milieu zum Teil deckungsgleich sind. Wir haben einen hohen Anteil an magischem Denken in den politischen radikalen Gruppen. Alles das, was die Türen öffnet zu den Verschwörungsfantasien, die heute fester Bestandteil der Demokratiefeinde sind, werden möglich durch magische Angebote. Bei irgendwelchen Reichsbürgern haben sie dann Menschen, die was auspendeln. Da sind Menschen, die hinter der sogenannten materiellen Welt eine spirituelle, eine geistige Welt sehen, in die nur sie Einblicke haben, aber die anderen eben nicht. Und so öffnen sie die Türen zu antiwissenschaftlichem Denken, zu antiintellektuellem Denken und letztlich auch zu antidemokratischem Denken, wenn wir nämlich nicht mehr von der Gleichheit der Menschen ausgehen, sondern die Menschen nun unterscheiden, ganz nach abergläubischem Gustus, in die Eingeweihten und die Nicht-Eingeweihten, in die Sehenden und die Nicht-Sehenden. Dann ist sozusagen der abergläubische Fundamentalismus für unsere Zivilisation ebenso gefährlich wie jede Form von religiöser Fundamentalismus.
Und wie kann man da Ihrer Ansicht nach Grenzen setzen und wer könnte das tun?
Also die Grenzen setzen muss natürlich sagen, jeder in seiner Umgebung selber. Es gilt das Gleiche wie für religiöse Menschen. Und darüber hinaus ist es ein gesellschaftlicher Prozess, dass wir unsere Wissenschaft schützen, dass wir unsere Politik schützen, dass wir unsere Intellektualität schützen, dass wir unsere Forschung und Bildung schützen. Das sind, sagen, die klassischen Instrumente der Aufklärung. Und denen würde ich auch weiterhin vertrauen.
Vielen Dank für das Gespräch. Tilman Bendikowski, Historiker und Autor des Buchs Himmel hilf, warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen. Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute. Erschienen ist das Buch im C. Bertelsmann Verlag. Es hat 320 Seiten und kostet 25 €.